ARD.
Den Medizin-Nobelpreis bekommen dieses Jahr ein Wissenschaftler aus Japan und zwei in den USA, Mary Branco, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi. Ausgezeichnet werden sie für ihre Forschung zum Immunsystem.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi.
Beim diesjährigen Preis geht es um einen Mechanismus, der das Immunsystem in Schach hält.
Mary Branco, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi have provided fundamental knowledge of how the immune system is regulated.
Stimmen aus Stockholm zur Bekanntgabe des Nobelpreises. Hallo, ich bin Birgit Magira und wir nehmen uns diesen Nobelpreis für Medizin hier jetzt in aller Ruhe vor. Und mit wir meine ich vor allem Ulrike Till. Sie ist Fachjournalistin für Medizinthemen in der gesamten ARD. Du hast selbst jetzt während des Tages der Verleihung schon mehrfach berichtet, den ganzen Tag über. Schön, dass du dir jetzt nochmal Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne.
Es geht um Forschung zum Immunsystem und da die Frage, wie bekommt es das Immunsystem hin, genug zu reagieren, aber gleichzeitig nicht zu viel, also Viren, Bakterien und so weiter erfolgreich abwehren, aber nicht zu doll. Warum ist dieses Ausbalancieren der Immunabwehr so wichtig?
Ja, ist absolut essentiell und buchstäblich überlebenswichtig für uns, weil wir ja ständig jeder Menge von Erregern ausgesetzt sind. Also Viren, Bakterien, diverse Mikroben, Hunderttausende verschiedene, jeden Tag in jeder Sekunde. Also unser Immunsystem ist da wirklich ein Wunderwerk. Und wir wissen ja schon lange, der Körper hat Abwehrzellen, die sogenannten T-Zellen, die können solche Eindringlinge erkennen, sind auch ständig auf der Suche danach. Und wenn sie einen Erreger finden, dann docken sie dran an, markieren den. Und dann kommen die sogenannten Killerzellen und vernichten den Erreger wieder. Und die entscheidende Frage ist aber natürlich, wie funktioniert dieses System genau, dass die T-Zellen eben das Fremde richtig erkennen und das eigene in Ruhe lassen. Und da muss man wissen, dass der Körper diese T-Zellen im Prinzip erstmal völlig zufällig produziert, mit allen möglichen Rezeptoren. Also da ist tatsächlich eine Billiarde unterschiedliche Varianten sind möglich.
Unfassbar. Warte mal, Billiarde, wie viele Nullen sind das?
Genau, ich habe nachgeguckt, ehrlich gesagt. 10 hoch 15, also 15 ne? Nullen.
15 ja. Nullen,
also
alles klar. Und alle verschieden.
Viele. Alle verschieden, genau. Also wie so Puzzlestückchen mit halt jeweils minimalen Unterschieden. Und dann sortiert der Körper, welche dieser T-Zellen hat den richtigen Schlüssel jeweils für einen möglichen Fremdkörper, wenn der dann sich zeigt. Und da ist halt der Haken, dass manche T-Zellen nicht nur auf Eindringlinge reagieren, sondern auch auf körpereigene Strukturen und Gewebe. Und solche T-Zellen, die sind natürlich unerwünscht, die sind gefährlich.
Und dieses Aussortieren der T-Zellen, welche sind brauchbar, welche nicht, das passiert in der Thymusdrüse, die sitzt in der Mitte da vom Brustkorb. Was passiert dann da?
Genau, also die checkt dann einfach diese T-Zellen nochmal nach, sortiert, macht die finale Qualitätskontrolle und wenn sie welche findet, die den eigenen Körper attackieren, dann sortiert sie die aus, weg damit. Diesen Mechanismus, der ist auch schon lange bekannt, das ist die sogenannte zentrale Immuntoleranz. Aber man hat dann eben auch gemerkt, dass ein paar immer dieser Qualitätskontrolle im Thymus entwischen. Also bei jedem von uns passiert das. Und wenn eben zu viele von diesen fehlgeleiteten Zellen unterwegs sind, kann das zu Autoimmunkrankheiten führen, also zum Beispiel Diabetes vom Typ 1, da wird die Bauchspeicheldrüse angegriffen, bei Rheuma sind es die Gelenke, bei Multipler Sklerose sind es Nervenzellen. All das kann eben passieren, wenn da zu viele T-Zellen unterwegs sind, die halt eigene Strukturen attackieren. Und wofür diese drei Nobelpreisträger jetzt ausgezeichnet wurden, sie haben gezeigt, dass es nicht nur den Check in der Thymusdrüse gibt, sondern waren überzeugt, da muss es noch ein anderes System geben, das Immunzellen aussortiert, die sich gegen den eigenen Körper richten. Also das ist ihre wegweisende Entdeckung, dass sie gezeigt haben, es gibt eine bestimmte Klasse von T-Zellen, die man eben vorher nicht kannte, die uns schützen vor Angriffen auf den eigenen Körper. Und das sind die regulatorischen T-Zellen.
Und das ist diese sogenannte periphere Immuntoleranz?
Genau. Das ist die periphere Immuntoleranz im Gegensatz zur zentralen Immuntoleranz, die sozusagen die alte These war. Und die periphere Immuntoleranz, also diese Erkenntnis, erweitert das Ganze nochmal. Weil eben diese regulatorischen T-Zellen wirklich funktionieren gewissermaßen als Wächter unseres Immunsystems.
Und für diese Entdeckung der regulatorischen T-Zellen gibt es jetzt eben den Medizinnobelpreis für den japanischen Immunologen. Der hat die entdeckt, ist aber schon länger her und war ein weiter Weg.
Genau. Die zwei Amerikaner haben natürlich auch gekriegt, aber es ging los mit dem Japaner Shimon Sakaguchi. Also wirklich, wirklich lange steinige Geschichte. In den 1980er Jahren, da hat die Forschung an T-Zellen schon richtig geboomt. Da hat man viele grundlegende Eigenschaften von ihnen damals entdeckt. Und man hatte auch schon früh die Vermutung, dass es da so eine Untergruppe geben könnte, die übereifrige Kollegen in Anführungszeichen in Schach hält. Dafür haben sich dann aber keine belastbaren Belege gefunden oder es war alles sehr widersprüchlich. Das heißt, die Fachwelt dachte dann irgendwann, an dieser These ist nichts dran.
Aber einer hat eben weitergemacht.
Shimon Sakaguchi, der ist also wirklich hartnäckig gegen den wissenschaftlichen Mainstream geschwommen. Und zwar hat er mit Mäusen experimentiert, denen die Thymusdrüse entfernt wurde. Dann entwickeln die Autoimmunkrankheiten. Er hat aber festgestellt, wenn man den reife T-Zellen von Artgenossen spritzt, dann bleiben sie gesund. Und dann hat er nochmal geguckt, diese verwendeten T-Zellen, was ist da eigentlich genau dran und dabei? Und da ist er eben auf den vorher unbekannten Zelltyp gestoßen, die regulatorischen T-Zellen, die zu starke Immunreaktionen verhindern. 1995 ist dann seine entscheidende Studie dazu im Journal of Immunology erschienen.
Soweit die preiswürdige Entdeckung von Shimon Sakaguchi. Was haben die Amerikaner beigetragen? Mary Branco und Fred Ramsdell.
Ja, sie haben dann auf die japanische Forschung aufgebaut und haben die genetischen Grundlagen geklärt. Erstmal war das aber gar nicht absehbar, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Branco und Ramsdell, die haben jahrelang für eine Biotech-Firma namens Celltech Chiroscience gearbeitet. Das Unternehmen forschte an Arzneimitteln für Autoimmunkrankheiten und deshalb haben beide bei einer Linie von Labormäusen gesucht. Diese Mäuse hatten die Autoimmunkrankheit Scurvy. Und Scurvy heißt schorfig, so sahen die armen Tiere dann auch aus. Mhm. Haben auch nicht lange gelebt. Und diese Mauslinie, die stammte tatsächlich noch aus den 1940er Jahren vom Manhattan-Projekt.
Da ging es um Atomverstrahlung, ne?
Genau, Atomverstrahlung. Aber die Mäuse waren jetzt nicht krank wegen Strahlen, sondern das war eine zufällige Mutation, die da einfach bei diesen Experimenten aufgetreten ist. Und Branco und Ramsdell haben jetzt also 50 Jahre später nach der Ursache für diese Scurvy-Krankheit bei Mäusen gesucht. Und in den 1990ern war das wirklich noch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Gut, dass du das nochmal erwähnst, weil heute ist es ja wirklich eine Sache von Tagen oder Stunden, ne?
Sowas zu heute ist es easy, damals überhaupt nicht. Und nach Jahren sind sie dann endlich fündig geworden. 2001 konnten sie in Nature Genetics die Mutation enthüllen, die bei Mäusen zu Scurvy führt. Und sie haben festgestellt, bei Menschen führt derselbe Gendefekt zur seltenen Krankheit IPEX. Und die Betroffenen, die leiden unter anderem an schweren chronischen Durchfällen, an Dermatitis, an diversen Allergien. Es gibt auch Entwicklungsverzögerungen. Und das hat dann wieder Shimon Sakaguchi auf den Plan gerufen. Der wiederum konnte dann nochmal 2 Jahre später zusammen mit anderen Forschern zeigen, dass das Gen FOXP3, das war nämlich das, was Branco und Ramsdell jetzt entdeckt hatten, dass das die Entwicklung der regulatorischen T-Zellen steuert. Das heißt, dieser Nobelpreis, der beruht wirklich, und das ist durchaus öfter so beim Nobelpreis, auf einem aufwendigen Teamwork über viele Jahrzehnte hinweg.
Also der Link zwischen den dreien ist, der eine hat diese besondere Sorte von T-Zellen entdeckt und die anderen haben entdeckt, dass das an einer Genmutation hängt, ob diese T-Zellen gut funktionieren oder nicht, richtig?
So habe ich es verstanden, ja.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, das ist alles Grundlagenforschung. Wie schlägt sich das nieder auf Anwendbarkeit, wirklich in der Gesundheitsversorgung, bei der Behandlung von Krankheiten?
Da müssen wir noch ein paar Jahre zuwarten. Also im klinischen Alltag ist es noch nicht angekommen, aber es laufen weltweit schon mehr als 200 klinische Studien, auch in Deutschland. Und zwar, das finde ich sehr spannend, auf ganz unterschiedlichen Feldern. Also wir haben da einmal den Kampf gegen Autoimmunkrankheiten. Da versucht man naheliegenderweise die Zahl dieser regulatorischen T-Zellen zu erhöhen, weil man dann eben nicht so viel überschießende Immunantwort hat. Das heißt, da könnten vielleicht eines Tages Menschen mit Multipler Sklerose von profitieren, mit Diabetes vom Typ 1 oder auch mit Neurodermitis. Auch nach Organtransplantationen wäre das natürlich sehr hilfreich, denn damit ließen sich gefährliche Abstoßungsreaktionen vielleicht erfolgreich verhindern.
Und zwar wie genau?
Ja, es gibt Projekte, die darauf setzen, den Patientinnen und Patienten diese regulatorischen T-Zellen per Infusion in den Körper zu spülen. Und manchmal werden die Zellen vorher dann auch noch gentechnisch optimiert. Oder man nutzt in Studien Wirkstoffe wie zum Beispiel Interleukin 2. Das ist eine Substanz, die die schützenden Zellen besonders gut gedeihen lässt.
Was ist mit Krebs?
Ja, gute Frage. Da gibt es tatsächlich auch erste Versuche zum Einsatz dieser regulatorischen T-Zellen. Aber da funktioniert es wirklich genau andersrum. Man will nämlich möglichst wenige regulatorische T-Zellen.
Wieso das?
Ja, in der Tat, es ist wirklich verwirrend. Normalerweise schützen uns ja die regulatorischen T-Zellen, haben wir gerade ausführlich erklärt. Aber bei Tumoren ist es so, die können sie für ihre eigenen Zwecke nutzen. Also Tumore können die regulatorischen T-Zellen zweckentfremden. Und dann umgeben sie sich mit denen wie mit so einem Abwehrwall und tricksen das Immunsystem damit aus. Denn dann dämpfen die normalerweise ja guten Wächterzellen die Attacken des übrigen Immunsystems gegen den Krebs. Und die Killerzellen kommen überhaupt nicht dran an den Tumor, um den tot zu kriegen und wegzukriegen. Und da muss man dann natürlich gegensteuern, indem man diese Schutzschicht durchbricht und zumindest vorübergehend die regulatorischen T-Zellen ausschaltet. Das ist aber natürlich hochkomplex, weil man kann die ja nicht im ganzen Körper ausmerzen, dann hätten wir ja wieder andere Probleme. Man ist aber auf jeden Fall dran. Es gab wirklich auch gleich eine Pressemitteilung dazu vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Die haben gesagt, dass das im Moment aber tatsächlich alles noch Forschung im Laborstadium ist, also sprich Petrischale. Und im Kampf gegen Krebs, denke ich mal, werden diese regulatorischen T-Zellen sich also vermutlich erst deutlich später nutzen lassen als bei Autoimmunerkrankungen. Also nutzen lassen im Sinne von, man will sie ausschalten. So oder so, egal auf welchem Gebiet, da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch wirklich sehr viel spannende Forschung passieren.
Man sagt immer so leicht, da steckt Potenzial drin. In dem Fall stimmt's wirklich. Nicht umsonst bekommen die drei dieses Jahr den Nobelpreis für Medizin. Was ich sehr witzig fand, als Mary Branco erzählte, wie sie vom Nobelpreiskomitee nicht erreicht wurde mit dem Anruf. Die haben nämlich versucht, sie zu erreichen. In den USA war es natürlich mitten in der Nacht. Ich glaube, in Seattle sitzt sie. Und sie hat gesehen, irgendeine Nummer aus Schweden und dachte sich einfach, ah nee, das ist irgendein Spam-Anruf aus Europa. Da gehe ich jetzt nicht ran. Die können mir egal sein. Also für Sie war es offenbar super überraschend. War es für Fachleute drumherum genauso überraschend?
Also ich glaube, dass es einen Nobelpreis für dieses Thema irgendwann mal geben würde, das hat jetzt Immunologen sicherlich nicht überrascht. Wir haben da gestern auch ein Statement bekommen von der Professorin Christine Falk, die ist an der Uni Hannover. Und die hat gesagt, also das war jetzt aber mal allerhöchste Zeit, hochverdient, ein großer Tag für die Immunologie. Leute, die so tief im Feld drin sind, die haben das auf dem Schirm gehabt, sicherlich. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich jetzt weniger, weil es einfach so viele, so wichtige Gebiete der Grundlagenforschung gibt, die in Frage kommen für einen Nobelpreis. Also es hat jetzt konkret, sind die nicht kursiert als heiße Kandidatin, sagen wir mal so. Und die Mary Branco war tatsächlich insofern ein Ausreißer gewissermaßen, weil sie eben, sie hat zwar in Princeton promoviert, Uni-Vergangenheit haben alle Nobelpreisträger, aber sie hat dann eigentlich die relevanten Forschungen, genau wie der Ramsdell, eben bei privaten Biotech-Firmen gemacht und kommt gewissermaßen aus der Industrie. Also das ist nicht der klassische Weg eines Nobelpreisträgers, aber es kommt inzwischen doch häufiger vor als früher.
Zum Schluss eine Einschätzung bitte von dir ganz generell, Ulrike. Es gibt mittlerweile so viele andere Wissenschaftsauszeichnungen. Die Nobelpreise werden seit weit über 100 Jahren vergeben, seit 1901. Und es ist schon jedes Mal ein Riesentamtam. Erst die Bekanntgabe, wir machen jetzt auch eine ganze Podcast-Folge, die Verleihung dann im Dezember in Stockholm mit König, Smoking, Champagner, viel Glamour. Zu Recht? Ist es immer noch der wichtigste Forschungspreis oder einfach auch gute PR von dem Karolinska-Institut?
Ein bisschen sicher beides. Also es ist aber immer noch, muss man sagen, ich glaube, es ist unbestritten, es ist der allerwichtigste Forschungspreis der Welt. Es gibt inzwischen eine Reihe weiterer hoch angesehener Preise, aber das Prestige des Nobelpreises, das ist einfach immer noch unschlagbar. Es ging da um genau diese Frage auch vor ein paar Tagen im Nature Newsletter. Und da wurde zum Beispiel der Biologe Robert Langer vom MIT zitiert. Der hat eine ganze Reihe von Preisen abgeräumt, Nobelpreis halt noch nicht. Der hat den Breakthrough Prize in Life Sciences gewonnen, den Kyoto-Preis, den Kavli-Preis in Nanoscience. Und er sagt, keiner ist auf demselben Level wie der Nobelpreis, obwohl der Breakthrough-Preis, das ist nämlich mit Abstand der höchst dotierte, sogar dreimal so viel Geld bringt, $3 Millionen. Und die muss man sich dann manchmal auch nicht teilen. Und mein Eindruck ist, dass diese anderen renommierten Preise, wie eben Kavli oder Breakthrough, natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber viele, inklusive der Preisträger, schätzen sie vor allem deshalb, weil sie Indikatoren sind, wer auch ein heißer Kandidat oder eine heiße Kandidatin für den Nobelpreis ist. Die meisten Nobelpreisträger, also so der letzten Jahre, haben vorher auch einen dieser anderen Preise erhalten.
Den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie bekommen dieses Jahr Mary Branco, Fred Ramsdell aus den USA und Shimon Sakaguchi für ihre herausragende Forschung zum Immunsystem und dort für die sogenannte periphere Immuntoleranz. Was das ist, hat die Medizinfachjournalistin Ulrike Till gerade ausführlich erklärt. Vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Und danke auch ans Immunsystem, dass es so gut und ausgeklügelt funktioniert. Und danke euch natürlich fürs Zuhören bis hierher. In den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Links. Ich bin Birgit Magira und der Physik-Nobelpreis, den gibt's dieses Jahr für, Zitat, die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und die Energiequantisierung in einem Stromkreis. Wow! Quantenmechanik. Das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Stefan Geier kann das alles so erklären, dass man es wirklich versteht. Versprochen.